Laufen die Kameras? Ja, wunderbar. Danke sehr. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, beim Keplers und wieder mal ausverkauft sozusagen. Ausverkauft kann man nicht sagen, denn hier ist der Zugang gratis. Und warum ist das so? Weil es Unterstützer gibt, zum Beispiel die Freunde des Kepler-Salons mit ihrer Präsidentin Elfi Schulz. Elfi, winken. Wer bitte bei dieser sehr, sehr vernünftigen Unterstützungs-Community dabei sein möchte, sich bitte bei ihr zu melden. Tun Sie was Gutes, treten Sie den Freunden des Kepler-Salons bei. Ja, heute bei uns geht es ums Thema Toleranz, Schlüssel zum interkulturellen Dialog oder Synonym für Verlogenheit. Ich darf heute der Gastgeber sein. Mein Name ist Klaus Puttinger, bin Wissenschaftsredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich weiß nicht, wer von uns beiden hier schon öfter da war. Unser Philosoph Thomas Moers. Herzlich willkommen.
Ja, bitte.
Thomas Moers oder ich, es ist egal, immer wieder, wenn er da ist, freuen wir uns und haben lernen, was er uns hier darlegt. Noch kurz zur Gastronomie, falls Sie ein Dürstlein oder ein Hüngerlein verspüren, hinten finden Sie etwas, das Ihnen weiterhilft beim Wirt am Graben, der macht uns das dankenswerterweise. Ja, kurz Thomas Moers, ich stelle ihn vor, obwohl er schon so oft hier war, studierte Philosophie, Politik, Wissenschaft und Geschichte an der Universität Passau. Seine Arbeitsschwerpunkte praktische Philosophie, das schätzen wir ja so hier, aber auch allgemeine und angewandte Ethik, politische Philosophie und philosophische Anthropologie. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz und Dozent am Zentrum für Gastrosophie an der Universität Salzburg. Er lebt seit 1985 in Österreich nahe Scherding, ist verheiratet und Vater von 4 Kindern. Ich sage nochmals ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dasein und willkommen. Thomas Moers, Feuer frei.
Dankeschön. Und Opa von einem Enkel mittlerweile. Ganz wichtig. Ja, einen schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, wieder einmal hier zu sein. Es ist tatsächlich schon mein 14. Auftritt im Kepler-Salon. Bin irgendwie der Lonely Leader der Dozenten. Habe auch 2009 angefangen. Ich bin immer wieder sehr gerne hier, weil mich dieses ganze Setting, dieses ganze Arrangement einfach überzeugt hat von Anfang an. Ich finde es toll, gerade solche philosophischen Veranstaltungen in einer solchen Atmosphäre machen zu können, denn Philosophie sollte nach meiner Überzeugung so stattfinden, auf Augenhöhe und möglichst nah. Das hat irgendwie so gute sokratische Tradition. Das heutige Thema hat mich in der Vorbereitung in einige Turbulenzen gestürzt oder auch gedankliche Schleudergänge. Dieses Thema Toleranz ist ein ungeheuer komplexes, ein zeitloses, ein brennend aktuelles Thema. Aber bei der ganzen Vorbereiterei und bei der Nachdenkerei bin ich zu widersprüchlichen Antworten gelangt, zwischen denen ich immer hin und her geschwankt bin. Und am Schluss blieb sozusagen das gedankliche Schleudertrauma oder wie so oft beim Philosophieren die alte Wittgenstein-Weisheit, die da lautet, so gelangt man beim Philosophieren an einen Punkt, wo man nur noch einen unartikulierten Laut ausstoßen möchte. Mein Problem war, dass einerseits meine Antwort, zu der meine liberale, idealistische Seele gedrängt hat, ständig kollidiert ist mit einer anderen Antwort. Und diese Antwort der liberal-idealistisch-aufklärerischen Seele war auch die Antwort, die ich eigentlich für eine moderne und interkulturelle, für eine heterogene Gesellschaft wie Österreich theoretisch für die einzig mögliche und richtige halte. Aber die ist immer wieder kollidiert mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeitswahrnehmung möchte gerade im Sinne der praktischen Philosophie auch sehr nüchtern und realistisch bleiben. Und diese Kollision hat sich für mich ergeben, sowohl im Blick auf die Wirklichkeit in Österreich und erst recht auch im Hinblick auf die globale Wirklichkeit. Ja, das Bestreben nach begrifflicher Klarheit hat auch zu einer gewissen Verzweiflung geführt, weil dieser Begriff Toleranz wirklich derart unglaublich vielschichtig ist in seiner Bedeutung. Das ist wahnsinnig schwierig, ich werde dann etwas später noch Näheres dazu sagen, eine ganz klare und eindeutige Definition zu präsentieren. Die These, mit der sich dann diese beiden grundlegend verschiedenen oder kollidierenden Antworten versöhnen konnten, oder die sich wechselseitig tolerieren konnten, die lautet jetzt so: Toleranz könnte als praktische moralische Tugend und als Geisteshaltung der Schlüssel zu einem gelingenden, zu einem konstruktiven interkulturellen Dialog sein. Aber der Begriff der Toleranz ist in seiner realen Verwendung, zumal im interkulturellen Dialog, in aller Regel Synonym für Heuchelei und Verlogenheit. Das ist meine These und die möchte ich in folgenden 4 Schritten zu begründen versuchen. Erstens, was bedeutet Toleranz wörtlich? Das ist ganz kurz geschehen. Zweitens, ein paar Schlaglichter auf die Geschichte der Toleranz als politischer oder philosophisch-politischer Kategorie seit der frühen Neuzeit. Drittens, Überlegungen zur Dialektik der Toleranz oder des Begriffs Toleranz, vor allem im Rahmen seiner Verwendung im Kontext der Interkulturalität, des interkulturellen Verstehens, des interkulturellen Miteinanderlebens. Und schließlich ein Plädoyer abschließend für globale Gerechtigkeit und Solidarität als wesentlichen Voraussetzungen für die Bereitschaft zu gelebter, zu praktizierter Toleranz. Das sind die 4 Schritte und ich fange an mit der wörtlichen Bedeutung von Toleranz. Etymologisch ist es herzuleiten aus dem lateinischen tolerare, was eben so viel heißt wie dulden oder ertragen. Darum geht es, etwas zu dulden oder zu ertragen, was man eigentlich nicht gut heißt. Und Toleranz, so schreibt Rainer Forst in seinem Toleranzbuch, Toleranz ist einer jener Begriffe, die im Alltag nahezu selbstverständlich gebraucht werden, deren Bedeutung aber immer diffuser wird, je mehr man sich um seine Klärung bemüht. Das ist eine Schwierigkeit. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Begriff Toleranz, der ja auch in technischen, in medizinischen Kontexten und so weiter eine Rolle spielt, alleine im philosophischen Kontext so viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Für die einen besteht Toleranz etwa in einer Haltung des wechselseitigen Respekts, für die anderen in einer pragmatisch oder strategisch motivierten Duldung von Überzeugungen oder Praktiken, die man zugleich für falsch und beherrschbar hält. Einige wiederum sehen in ihr eine Haltung des Skeptizismus oder der Indifferenz und andere eine Form der Solidarität mit dem anderen oder Fremden. Und die Vielfalt der Verständnisse von Toleranz ist so komplex, dass Forst es sogar für unmöglich hält, so etwas wie eine Basisdefinition zu formulieren, also zentrale Charakteristika dessen anzugeben, was Toleranz definiert, Toleranz zwischen Menschen, unter Menschen. Er schlägt aber dann 6 Wesensmerkmale der Toleranz vor, die ich Ihnen, ich war die ganze Woche ziemlich angeschlagen, also wenn ich das öfter mal huste, bitte ich um eine gewisse Toleranz. Also erstes Merkmal, es sind die tolerierenden und tolerierten Subjekte und deren Beziehungen zueinander zu beachten. Wird Toleranz von Individuen, von Gruppen oder Institutionen ausgeübt? Das macht alles Unterschiede. Bezieht sich die Toleranz auf Überzeugungen, auf Werte, auf Lehren, philosophische, weltanschauliche Lehren, Handlungen, auf Praktiken? Handelt es sich um Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, zwischen Eltern, Kindern, Angehörigen verschiedener Religionen, verschiedener Kulturen, Beziehungen zwischen Staatsbürgern, Beziehungen zwischen Weltbürgern? Alles das macht das Ganze sehr komplex. Zweites Wesensmerkmal nach Forst. Toleranz schließt die Haltungen von Indifferenz oder mit einem österreichischen Begriff Wurstigkeit und Bejahung aus. Zur Toleranz gehört eine normative Verurteilung, die Ablehnung der zu tolerierenden Überzeugungen oder Meinungen. Das ist die sogenannte Ablehnungskomponente der Toleranz. Also, wem alles wurscht ist, was andere machen, der ist nicht tolerant. Sondern zur Toleranz gehört wirklich diese eigentlich negative Haltung. Es gibt aber umgekehrt auch die Akzeptanzkomponente, die besagt, es gibt eine qualifizierte Akzeptanz der besagten Meinungen, Überzeugungen. Ja? Die hebt zwar die negative Ablehnungskomponente zunächst mal nicht auf, aber sie führt Gründe an, warum diese Position, die Meinung, der Standpunkt und so weiter, den ich tolerieren soll, trotzdem, obwohl ich eigentlich dagegen bin, zu erdulden, zu ertragen ist. Ja? Schließlich, das ist das mit Sicherheit spannendste Thema, über das wir später auch wohl diskutieren werden, die These, Toleranz hat eine Grenze. Und an dieser Grenze schlagen die Gründe für die Ablehnung so durch, dass die Gründe für die Akzeptanz ausgeschaltet werden. Die Gründe für die Ablehnung überwiegen an einem bestimmten Punkt die Gründe für die Akzeptanz. Und an diesem Punkt schlägt Toleranz notwendig in Intoleranz um. So die These von Forst. Fünftens, die Ausübung der Toleranz darf nicht erzwungen sein. Toleranz muss freiwillig geübt werden. Und schließlich, Toleranz kann sowohl eine politisch-rechtliche Praxis bezeichnen, die auch durchaus verordnet sein kann, als auch individuelle Haltung und Tugend. Toleranz als individuelle ethische Haltung und Tugend. Das eine kann vom anderen relativ unabhängig sein. Im Hinblick auf diese Dimension der individuellen Haltung als Toleranz, als Tugend, ist noch zu sagen, dass Toleranz ein angemessenes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl bei dem, der Toleranz übt, voraussetzt. Das ist ganz wesentlich, oder dazu der Psychoanalytiker, der berühmte Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich. Toleranz setzt also individuellen Mut voraus und damit eine relative Ich-Stärke, die es erlaubt, sich angesichts der Gefahrensignale besonnen zu verhalten. Und bei diesen Gefahrensignalen handelt es sich vor allem um fremde, andersartige Verhaltensmuster und Lebensweisen, die das je eigene Identitätsbewusstsein mit seiner Weltbildgewissheit stören und verunsichern. Darum geht's. Ich bin in meiner Weltsicht, in meiner Weltbildgewissheit verunsichert. Und somit kann Toleranz annäherungsweise definiert werden als die Fähigkeit von Individuen, Gruppen, Organisationen, neuartige, andersartige, fremdartige, entgegengesetzte Auffassungen, also Einstellungen, Werte, Verhaltensweisen, kulturelle Praktiken und so weiter, zur Kenntnis zu nehmen und zu respektieren. In dieser begrifflichen Hinsicht sind vielleicht auch zwei Paradoxien des Toleranzbegriffs wichtig. Die erste Paradoxie bezieht sich auf die Ablehnungs- und Akzeptanzkomponente und lautet, Entschuldigung, inwiefern kann es moralisch richtig oder gar geboten sein, etwas zu erdulden oder zu ertragen, das man für moralisch falsch hält? Wie kann das sein? Ist es nicht unmoralisch, etwas zu erdulden, was man für moralisch falsch hält? Und der zweite Aspekt, die zweite Paradoxie, im Hinblick auf die Grenze der Toleranz, ist zu fragen, ob durch diese Grenze das ganze Konzept der Toleranz nicht inkonsistent wird, in sich widersprüchlich. Es geht hier um das von Popper sogenannte Toleranzparadox. Wenn Toleranz nämlich die Intoleranz toleriert, ist das Ende der Toleranz, weil die Intoleranz die Toleranz vernichtet. Tja, blöderweise gilt das aber auch umgekehrt, weil denn wenn die Toleranz die Intoleranz nicht toleriert, zwar ganz einfach deshalb, weil sie sich dann automatisch selbst in Intoleranz verkehrt. Also dasselbe wird wie ihr Gegenteil. Oder mit anderen Worten, jeder Fanatiker, jeder Fundamentalist, welche Ideologie auch immer er vertritt oder sie, kann geltend machen, dass er im Sinne dieser Toleranzdefinition ja auch tolerant ist. Er toleriert auch alles, was im Rahmen seiner Weltanschauung und seiner Weltbildüberzeugung tolerabel ist. Ja? Also ist er auch tolerant. Dass der Rahmen innerhalb dessen toleriert wird, bei einem liberalen Humanisten vielleicht weiter ist als bei einem Nazi oder bei einem Salafisten oder was auch immer, ist allenfalls eine Frage der Quantität, nicht der Qualität. Strukturell bleibt die Problematik beim liberalen Humanisten die gleiche wie beim Fanatiker. Wenn ich nur das toleriere, was im Rahmen meiner Weltbildüberzeugung zu tolerieren ist, das kann jeder geltend machen. Und wenn ich das nicht mehr toleriere, was im Rahmen meiner Weltbildüberzeugungen nicht gilt, dann bin ich genauso intolerant wie andere. Darüber werden wir später noch diskutieren, da gibt es ganz aktuelle Beispiele. Wann also ist Toleranz wirklich gefordert im strengen Sinne? Eigentlich dann, wenn es um die Auseinandersetzung mit Intoleranz geht und die Begegnung mit der Intoleranz. Ich denke, das ist eine der wesentlichsten Fragen, ob diese Paradoxien in irgendeiner Weise theoretisch oder und praktisch aufgelöst werden können. Kurz ein paar Daten oder Angaben zur Geschichte der Toleranz seit der frühen Neuzeit. Ich glaube, gut in der Zeit. Der Begriff Toleranz fand so ungefähr seit dem 16. Jahrhundert Eingang in die europäische politische und philosophische und religiöse Diskussion. Und Hintergrund war hier ganz klar der innerhalb des Christentums aufbrechende Konflikt zwischen den Konfessionen. Also die Reformation war sozusagen auch der Auslöser für die Entwicklung von Toleranzkonzepten. Man kann also wirklich sagen, dass die interkonfessionelle Duldsamkeit zwischen den christlichen Religionen, zwischen den Konfessionen, Religion gibt es ja angeblich nur eine, die historische Kernbedeutung von Toleranz auch in unserem heutigen Verständnis ausmacht. Und dabei standen neben einigen rational-philosophischen Begründungen, werde ich dann gleich nachliefern, auch ganz pragmatische Argumente in der Diskussion, politisch-pragmatische Argumente, etwa bei John Locke und seinem Letter Concerning Toleration. Hier stehen wirklich pragmatische, schlussendlich wirtschaftliche Überlegungen im Hintergrund. Wie kann ein friedliches Zusammenleben zwischen Angehörigen verschiedener Glaubensrichtungen als Grundlage sozialer und wirtschaftlicher Prosperität ermöglicht werden? Locke stand ja in Diensten des Lord Shaftesbury's und es ging wirklich um Business. Und wie schaffe ich das, wenn ich die Toleranz nicht ausüben kann oder wenn zwischen diesen Konfessionen keine Toleranz herrscht? Wie kann man dann Handel betreiben, wenn das ausgeschlossen wird? Insofern kann der Gedanke der Toleranz und die damit einhergehende Änderung des Moralverständnisses, nämlich dass man einen anderen, der vom eigenen Glauben abweicht, toleriert, duldet, erträgt, sozusagen als evolutionärer Prozess betrachtet werden, als evolutionärer soziokultureller Anpassungsprozess an die neuen Bedingungen. Die neuen Bedingungen fordern so etwas wie die Duldsamkeit zwischen den Religionen, damit man seine Interessen verfolgen kann. Also werden diese Toleranzkonzepte aus diesem selektiven Druck heraus entwickelt. Eher philosophische Argumente oder religionsphilosophische Argumente gehen von dem Aspekt aus, dass die christliche Lehre die Pflicht zur Sorge um das ewige Seelenheil des Menschen in das Zentrum stellt. Das ist Kern der christlichen Lehre. Und in dem Zusammenhang argumentieren eben Toleranztheoretiker, dass erzwungener Glaube kein echter Glaube sein kann. Erzwungener Glaube ist allenfalls Heuchelei. Erzwungener Glaube ist zudem mit der von Gott verliehenen menschlichen Willens- und Gewissensfreiheit unvereinbar. Weshalb erzwungener Glaube sozusagen eine Beleidigung Gottes darstellt. Gott hat uns den freien Willen, den Verstand, die Vernunft gegeben und dann sollen wir zum Glauben gezwungen werden, ist eigentlich eine Beleidigung Gottes. Letztendlich steht es, so die Argumentation dieser Theoretiker, nur Gott alleine zu, darüber zu urteilen, wer ein Ketzer ist und wer nicht. Und ein weiteres Argument wurde dann abgeleitet im Ausgang von Immanuel Kant und seiner Kritik der reinen Vernunft. Und in dieser Kritik der reinen Vernunft hat Kant ja sozusagen die gesamte klassische Metaphysik mit ihren Gottesbeweisen und so weiter zerstört. Kant kommt in der Kritik der reinen Vernunft zu dem Ergebnis, dass es in theoretischer Hinsicht nicht möglich ist, die klassischen Fragen der Philosophie, wie etwa die Frage nach der Existenz Gottes, die Frage nach der Existenz einer unsterblichen Seele, die Frage nach der Freiheit, die Frage nach einer jenseitigen Gerechtigkeit, positiv zu beantworten. Also zu beweisen, dass es das alles gibt. Wenn das aber nicht möglich ist, dann ist daraus abzuleiten, dass umgekehrt alle Versuche illegitim sind, philosophisch illegitim sind, genau das zu beanspruchen für sich. Dass meine Überzeugung, es existiert ein Gott und so weiter, absolut wahr ist und zwangsweise universalisiert werden kann. Dass alle Menschen in der Welt oder in einer Gesellschaft das so akzeptieren müssen. Das geht im Ausgang von Kant nicht mehr. Zu akzeptieren, dass in theoretischer Hinsicht diese Beweisdimension, diese Wissensdimension ausgeschlossen ist und wir uns damit auch abfinden müssen, mit diesen Grenzen unseres Verstandes. Und auf dieser Argumentationsebene liegt übrigens auch Lessings berühmte Ringparabel in Nathan der Weise. Also das ist, hat auch diesen kantischen Hintergrund. Eine weitere Argumentationsform, die ich ganz spannend finde, taucht auf in der Freiheitsphilosophie von John Stuart Mill. Die klingt vielleicht für einige ganz, ganz modern. Mill war der Überzeugung, dass nicht nur wahre, sondern auch falsche Meinungen in der öffentlichen Diskussion positive Lernprozesse auslösen können. Und zwar dadurch, so Mill, dass sich im Zuge der öffentlichen Widerlegung, der Falsifikation von falschen Argumentationen, von falschen Positionen, schlussendlich die besten, die wahren Meinungen durchsetzen und erhalten müssen. Also sozusagen hat Mill schon genauso argumentiert wie Popper, dass man nicht Menschen, sondern Theorien sterben lassen muss und allgemein, allmählich in the long run sich dann die besten Theorien durchsetzen und wir uns der Wahrheit annähern zumindest. Ein Gedanke, der schon bei Mill auftaucht. Ja, okay, in der Aufklärung und in der aus dieser Aufklärung resultierenden Entwicklung hin zu sozialen und politischen Rechten und schlussendlich zu freiheitlich-demokratischen Staaten, Republiken wie Österreich dann schlussendlich, hat sich die Bedeutung des Begriffs Toleranz dann ganz erheblich erweitert, also über diese Konfessionenfrage hinaus und bezieht sich mittlerweile auf sozusagen auf generell, ganz generell und allgemein auf das Dulden, auf das Ertragen, auf das Respektieren von Überzeugungen und Lebensweisen, die von den eigenen Überzeugungen, von den eigenen Praktiken, von den eigenen Gewohnheiten abweichen, mehr oder weniger signifikant abweichen. Und schließlich möchte ich noch erwähnen, der darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, Johann Wolfgang von Goethe, der in seinem westöstlichen Divan sich kritisch mit dem Konzept der Toleranz auseinandersetzt und hier meint, Toleranz könne nur eine vorübergehende Gesinnung sein, die der Anerkennung Platz machen müsse. Denn dulden heißt beleidigen, so Goethe. Ja, der kniffligste Teil, die Dialektik der Toleranz, am Beispiel der postmodernen Kulturrelativismus. Das ist der Teil, zu dem mir meine Tochter vorhin bestätigt hat, ich habe jetzt Knoten im Hirn und mag nicht mehr. Also, Kulturrelativismus, zumindest in der normativen Form, besagt im Kern, dass es in allen kulturellen, philosophischen, metaphysischen, religiösen und weltanschaulichen Dingen keine absoluten, universalen Wahrheiten gibt. Was es gibt, sind historisch gewachsene Konstrukte, Ansätze in der Philosophie, Theorieansätze, Denkansätze und so weiter. Und diese historisch gewachsenen Konstrukte sind selbstverständlich auch nur innerhalb kulturell definierter Kontexte gültig und haben kein Recht, darüber hinaus Gültigkeit zu beanspruchen. Eben, jegliche universalistischen Ansprüche nach dem Muster missionarischer Kreuzzüge, klassischer Imperialpolitik und oder aktueller religiöser Fundamentalisten sind strikt abzulehnen, als unberechtigt. Dementsprechend formuliert der Wiener interkulturelle Philosoph Franz Wimmer, der war glaube ich auch schon mal hier, oder? Ich glaube schon. Das zentrale Anliegen der interkulturellen Philosophie sei es, bewusst zu machen, dass es nicht eine und nicht eine endgültig angemessene Sprache, Kulturtradition und Denkform des Philosophierens gibt, sondern viele. Und dass jede davon kulturlich ist, keine darunter natürlich. Genau deshalb fordert auch die interkulturelle Philosophie zur Toleranz gegenüber anderen Kulturtraditionen und Denkformen auf, weil man sich eben dessen bewusst ist, dass die eigene Tradition, die eigene Denkform mitsamt ihren moralischen Werten, ihren Wertvorstellungen, ihren Normen und so weiter keine Absolutheitsansprüche erheben darf, weil sie nur relativ gültig ist. Ja, ich denke, dass sich das für die allermeisten hier im Raum einigermaßen plausibel und sympathisch anhört. Ja? Keine Absolutheitsansprüche und so weiter, nicht universalisieren und so. Schön und gut, aber leider krankt dieser Ansatz in mindestens dreierlei Hinsicht. Erstes Krankheitssymptom, wenn dieser Ansatz wahr ist, ist er falsch. Denn wenn er wahr ist und es keine universalisierbare Wahrheit gibt, keine endgültig angemessene Denkform des Philosophierens, dann gilt das selbstverständlich auch für den Relativismus. Auch der Kulturrelativismus ist kulturrelativ. Und wenn er geltend macht, dass man Kulturtraditionen und philosophische Konzepte nicht universalisieren darf, gerade weil sie relativ sind, dann tut er haargenau das, was er anderen verbietet. Wer fordert, dass man anderen nicht seine Werte überstülpen darf, das höre ich sehr oft, stülpt genau damit anderen seine Werte über. Wer man darf nicht sagt, tut exakt das, wozu er anderen das Recht abstreitet. Punkt. Das ist ein Problem. Zweites Krankheitssymptom, wenn es der interkulturellen Philosophie nach Wimmer, ich zitiere ihn, um das Klären von Begriffen, die Entwicklung einer angemessenen Terminologie und die Untersuchung von stillschweigenden oder auch expliziten Voraussetzungen von Urteilen geht, dann stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage und anhand welcher Maßstäbe diese Klärung und die Beurteilung von stillschweigenden Voraussetzungen erfolgen soll. Ich brauche doch für die Diskussion irgendwelche Grundlagen, Anhaltspunkte, Maßstäbe. Und das soll auch noch in angemessener Terminologie geschehen. Kann der interkulturelle Philosoph sich auf sowas wie eine voraussetzungsfreie, nicht kulturell geprägte Position begeben? Wie soll das möglich sein? Und solange er auf einer kulturell geprägten Position argumentiert, argumentiert er kulturrelativ. Da beißt sich die Katze, die philosophische, wie so oft in den Schwanz. Ja. Wenn der normative Kulturrelativismus recht hat, dann diskutieren im interkulturellen Dialog Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auf der Basis unterschiedlicher, relativ gültiger Weltbild- und Urteilsgrundlagen unter Verwendung unterschiedlicher, relativer Maßstäbe. Also es streiten Konstrukte mit Konstrukten unter der Verwendung konstruierter Maßstäbe. Wie sich in einem solchen Dialog so etwas wie ein objektiver Standpunkt ermitteln lassen sollte, ist mir ein bisschen schleierhaft. Wir könnten vielleicht später über Transzendentalpragmatik sprechen, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Drittes und vielleicht gravierendstes Problem oder Krankheitssymptom: wenn der normative Kulturrelativismus recht hat, heißt das dann, dass wir nicht mehr berechtigt sind, andere Kulturen und ihre Traditionen zu bewerten, zu beurteilen oder gar zu kritisieren? Folgt dann aus dieser Form des Relativismus die große Beliebigkeit und die allumfassende Toleranz dergestalt, dass man wirklich alles tolerieren muss, alles. Frauenverschleierung, Kinderarbeit, Steinigungen, Klitorisbeschneidung, alles kulturelle Traditionen, da läuft es halt ein bisschen anders in der anderen Kultur, das müssen wir tolerieren. Aber wenn das so laufen soll, wenn das bedeutet, schlittert dann die Toleranz nicht notwendig in eine fatale Falle, nämlich in die Falle, dass sie eben auch die Todfeinde der Toleranz tolerieren muss. Ob das nun fanatische Nazis oder fanatische Salafisten sind. Aber wäre das noch Toleranz oder wäre das nicht eine Form von Wahnsinn? Aber das große Problem ist, wie definiere ich den Punkt, anhand welcher Maßstäbe definiere ich die Grenze der Toleranz, wo sie sagen kann, nein, stopp, bis hierher und keinen Schritt weiter. Und wessen Maßstäbe können es sein? Zugleich, und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, kann eine so verstandene Toleranz selbst zum intoleranten Dogma werden. Dazu ein Zitat von Eric Fetcher, der auch ein kleines Büchlein geschrieben hat, Toleranz von der Bedeutung einer kleinen Tugend für die Demokratie. Und damit möchte ich auch schon zum letzten Teil meines Vortrags überleiten. Fetcher: Wenn unter reiner Toleranz die Duldung der bestehenden extremen Ungleichheiten der Lebenschancen und die Stabilität der existierenden Machtverhältnisse durch irgendwie befriedigte oder durch Manipulation beeinflusste Mehrheiten verstanden wird, verwandelt sie sich in etwas, was Marcuse repressive Toleranz genannt hat. Toleranz, die keinen Widerspruch, keine Kritik zulässt. Ich fordere Toleranz mir gegenüber, bin nicht bereit, irgendetwas zu verändern, weil ich Toleranz fordere. Ich toleriere die anderen auch, die mag es schlecht gehen, wurscht, aber ich fordere mir gegenüber Toleranz. Das heißt, die Tyrannei der Toleranz kann ohne weiteres zum Machtinstrument einer Interessengruppe werden, die unter dem Deckmantel der Toleranz nichts anderes tut, als die eigenen Privilegien und Interessen zu schützen und zu bewahren. Gut, letzter Punkt. Mein Plädoyer für globale Gerechtigkeit und Solidarität. Auch den leite ich ein mit einem Zitat aus Fetchers besagtem Buch, die Toleranz als unentbehrliche kleine Tugend für die Demokratie. Toleranz verlangt nicht die Duldung menschenunwürdiger Verhältnisse und inhumaner, menschenverachtender Herrschaft. Die Kritik solcher Verhältnisse ist mit Toleranz sehr wohl vereinbar. Ohne sie wird Toleranz zur sträflichen Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal von Menschen. Wenn Sie sich zurückerinnern an die 6 Merkmale der Toleranz von Rainer Forst, da war auch die These, dass Toleranz immer eine Ablehnungskomponente haben kann, nicht bejahend sein darf, also das zu Tolerierende zu bejahen, und nicht indifferent sein kann, also diese Wurstigkeitshaltung. Und das ist eine der Gefahren. Genau deshalb halte ich es im Blick auf die Möglichkeit einer toleranten Welt heute oder einer funktionierenden interkulturellen Ethik, eines globalen Ethos, für äußerst wichtig, was Fetcher weiterschreibt. Soll die Entstehung fanatischer Haltungen verhindert werden, dann genügt es nicht, Demagogen zu kritisieren und zu bekämpfen. Es müssen auch die sozialen Verhältnisse verbessert werden, die die Grundlage extremer Frustration und verunsichernder Not sind. Es scheint mir als eine wirklich belastbare anthropologische Aussage oder These zu sein, dass Menschen dazu neigen, sich die Moral zu leisten, die sie sich leisten können. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Sind die Menschen ökonomisch und sozial gut gestellt und ist ihr Status quo nicht tatsächlich oder scheinbar bedroht, sind sie im Allgemeinen viel eher bereit, andere in ihrer Anderszeit zu dulden und zu ertragen, weil es ihnen eigentlich eh wurscht ist. Je schlechter der soziale Status ist oder zu werden droht und je unsicherer damit die eigene personale und kollektive Identität wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit der Intoleranz und der Bereitschaft zu aggressivem Verhalten gegenüber der äußeren Bedrohung, wie immer die ausschauen mag. Oder noch knapper formuliert, es fällt schwer, tolerant zu sein, andere zu erdulden und zu ertragen, wenn das eigene Leben als unerträglich erlebt wird. Mit anderen Worten, wer eine tolerante Welt will, in der eine Atmosphäre der wechselseitigen Anerkennung und des Respekts herrscht, der muss sich auch dafür einsetzen, dass die Ursachen von Intoleranz und Fanatismus bekämpft werden. Und da eine der zweifelsohne wesentlichsten Ursachen für Intoleranz und fanatischen Hass soziale und ökonomische Ungerechtigkeit ist, gilt dies in ganz besonderem Maße für die Beziehungen zwischen den Völkern und Kulturen. Das gerade auch in einem Zeitalter der Globalisierung. Bücher wie Sean Sieglers Der Hass auf den Westen greifen genau diesen Gedanken auf. Irene Fetcher argumentiert daher meines Erachtens völlig zu Recht, dass sich aggressiver Nationalismus, Chauvinismus, Fanatismus nur überwinden lassen, wenn, Zitat, das Wohlstandsgefälle zwischen den Völkern abgebaut wird. Toleranz der Völker der Dritten Welt gegenüber denjenigen der Metropolen kann nur dann erwartet werden, wenn energische Anstrengungen unternommen werden, um jenes Wohlstandsgefälle zu überwinden. Dabei spielt es keine Rolle, wer an der noch immer wachsenden Diskrepanz zwischen den armen und den reichen Regionen der Erde schuld ist. Nur ein energischer internationaler Lastenausgleich kann die Gefahr eines tödlichen Konflikts bannen. Hier ist mehr als Toleranz von den wohlhabenden Völkern gefordert, nämlich Solidarität. Mit dem bloßen Aussprechen eines solchen Satzes wird, fürchte ich, zugleich deutlich, wie illusorisch bzw. im Wortsinne utopisch der Gedanke an eine tolerante Welt heute am Anfang des 21. Jahrhunderts noch immer ist. Wenn Toleranz selbst nur die Folge einer sozial und ökonomisch gerechteren Welt sein kann, die ihrerseits vor allem von einem entsprechenden Bewusstsein ihrer Notwendigkeit in den reichen Ländern der Erde abhängt, ist klar oder scheint mir klar, dass der Weg zu einer Welt der Toleranz noch weit ist. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil man zumal in den reichen Ländern der Erde zwar Toleranz gegenüber anderen und sich selbst fordert, damit aber in aller Regel meint, dass man in fremden Kulturen nichts ändern will oder muss und sich die Kritik anderer Kulturen an den eigenen Praktiken verbietet. Ich bleibe also dabei, Toleranz oder noch besser Anerkennung könnte als praktische moralische Tugend und Geisteshaltung der Schlüssel zu einem gelingenden, konstruktiven, interkulturellen Gespräch sein. Aber der Begriff und die Forderung nach Toleranz ist in aller Regel faktisch nichts weiter als ein Synonym für Heuchelei und Verlogenheit. Dankeschön.
Thomas Moers, Damen und Herren. Danke, bitte vergessen nicht, das Handy nachher wieder einzuschalten. Um den Knoten im Kopf zu vermeiden, versuche ich das ganz kurz zusammenzufassen. Frei nach Grillparzer. Ja, so löst sich das Toleranzproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Aber das nur zur Auflockerung, Damen und Herren, es geht jetzt um die Diskussion. Geben Sie mir bitte ein Zeichen mit der Hand. Zwinkern Sie mir zu. Unser bezaubernder Assistent hier wird Ihnen gerne das Mikrofon reichen, seine Kollegin ebenso. Bitte, wenn Sie das Eis nicht brechen, frage ich weiter. Ich habe nur ein paar Gedichte.
Man muss immer bis 24 zählen oder so.
Ja. Ich bin ein toleranter Mann in allen Lebenslagen. Und wer nicht meiner Meinung ist, na Moment, falsch. Ich bin ein toleranter Mann und das in jeder Phase. Doch wer nicht meiner Meinung ist, der kriegt was auf die Nase. Auch sehr schön, ne? Die Grenzen der Toleranz, Damen und Herren. Bitte.
Danke. Meine Frage geht dahin, wenn Sie sagen, die Forderung nach sozialem Ausgleich könnte dieses Problem lösen, dann ist es ja so, dass sozialer Ausgleich in Wirtschaften funktioniert, die prosperieren. China macht einen Aufholprozess, die Lebensbedingungen verbessern sich, zumindest wirtschaftlich. Fördert das jetzt die Toleranz oder haben wir denselben Status wie ihr und
ich? Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Gleichheit ist Glück. Die Autoren fallen mir jetzt die Namen nicht ein, aber in dem Buch wird dargelegt, dass in den Gesellschaften die höchsten Zufriedenheitsgrade und man kann auch sagen, die höchste zwischenmenschliche Toleranz herrscht, in denen das Gefälle zwischen denen oben und denen unten am niedrigsten ist. Zu diesen Gesellschaften gehört China ganz sicher nicht, sondern China gehört zu den Ländern, in denen dieses Gefälle gigantisch ist. Also zwischen denen, die in dem Speckgürtel an der Küste leben, dem zugegeben auch allmählich wachsenden Mittelstand und denen ganz unten in der bäuerlichen Provinz gigantisch ist. Also von daher habe ich Zweifel, dass China ein Beispiel dafür ist, dass sich diese wirtschaftliche Entwicklung bezogen auf die komplette Bevölkerung die Toleranzwerte steigern könnte. Ich halte China vor diesem Hintergrund eher für eine Art Pulverfass.
Bitte. Nicht ernst gemeint, aber trotzdem. Versucht nicht die Philosophie, die Begriffe Toleranz und Intoleranz zu entmündigen. Und zwar in der Form, dass Toleranz ja nicht für sich steht, sondern eigentlich die Begriffe Ethik, Moral und Humanismus beinhalten sollte oder als Voraussetzung dafür gelten sollte. Nun, damit werden ja bereits Grenzen von Toleranz und Intoleranz begriffen mal umrissen. Beginnt der Begriff der Aneignung von Toleranz mit der Kindheit, mit der Erziehung, endet sie in unserer egoistischen Gesellschaftsstruktur oder ist Toleranz grundsätzlich und auch die Intoleranz sehr, sehr standortabhängig? Was wäre meine Frage dazu?
Das sind jetzt einige, ja. Also die Sache mit der Entmündigung der Begriffe Toleranz, Intoleranz. Die Philosophie gibt es genauso wenig, wie es die Religion gibt. Philosophie bemüht sich häufig um Begriffsklärung, was bei Begriffen wie Toleranz offensichtlich sehr schwierig ist, das eindeutig zu bestimmen, was es heißt. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Frage der Grenze der Toleranz. Wo kippt sie um in Intoleranz und so weiter? Das ist seit Jahrhunderten entsprechend umstritten. Ich bin überzeugt davon, dass natürlich Erziehung und frühkindliche Bildung eine ganz zentrale Rolle spielen dafür, welche Haltungen Menschen ausbilden. Ob sie eine Grundhaltung von Humanität, Humanitas, ein ethisches Verständnis, Grundverständnis ausbilden, das dann auch eher bereit ist, andere zu tolerieren in ihrem Anderssein. Wobei ich darüber hinausgehen möchte, nämlich zu sagen, dass sie bereit sind, andere anzuerkennen und zu respektieren in ihrer Andersheit, weil sie eben wissen und reflektieren, dass andere anders erzogen wurden, andere Selbstverständlichkeiten im Zuge ihrer Sozialisation, Enkulturation und so weiter erworben und verinnerlicht haben. Dass eine Gesellschaft, die lauter Ichlinge produziert, also dieser Egoismus, der gepredigt wird, dass es hier schwerer sein wird, Toleranz im regressiven Sinne vielleicht, ne, dass man Toleranz für sich fordert. Und aber ansonsten halte ich es für schwierig, weil hier geht es ja mehr um das Durchsetzen der eigenen Interessen in einer Gesellschaft des Egoismus oder der Ichlinge, wie das Ulrich Beck definiert hat. Die letzte Frage, wie lautete ich die nochmal?
Toleranz oder Intoleranz ist eigentlich eine Standortfrage, abhängig von der Kultur und der Bildung.
Ja, ja, klar. Ja, das ergibt sich eigentlich aus der vorhergehenden. Ergibt sich aus der vorhergehenden Antwort. Natürlich wird eine Gesellschaft, die Toleranz für verweichlicht hält, oder eine Ideologie, die Forderung nach Toleranz für verweichlicht hält, ihre Kinder anders erziehen. Ja? Ich habe vor kurzem eine Bachelorarbeit gelesen, genau zum Thema Schule im Nationalsozialismus. Und hier wurde unter anderem der Begriff Toleranz aufgegriffen, aber in einem radikal negativen, destruierenden Sinne. Toleranz ist sozusagen eine verweichlichte, demokratische, jüdische Tugend, die muss strikt ausgerottet werden. Wir sind nicht Toleranz, wir haben die Wahrheit und brauchen keine Toleranz. Und von daher ist es natürlich hochgradig standortabhängig, wo Toleranz gedeihen kann und wo nicht.
Toleranz ist die Tugend der schwachen Menschen, habe ich gefunden bei Marquis de Sade.
Marquis de Sade und natürlich auch Nietzsche und seine Kritik in der Genealogie der Moral. Also Nietzsche war ja der Überzeugung, dass früher, dass es die Umwertung der Werte gegeben hat. Und früher waren Werte wie die Rücksichtslosigkeit und die Durchsetzungsfähigkeit der starken, der dionysischen Menschen der Maßstab. Und dann ist es der Herde, der Masse gelungen, natürlich unter Verwendung von sowas wie Religion und Predigern, diese vormals positiven Werte umzuwerten in etwas Negatives. Und plötzlich tauchen dann Werte wie Barmherzigkeit, Rücksichtnahme, Toleranz und so weiter auf, die eigentlich Unwerte sind für Nietzsche. Das ist klar der gleiche Gedanke.
Bitte, wir brauchen da ein Mikro, sonst kann man Sie nämlich nicht hören.
Ich höre Sie
auf
schon,
unserer Aufnahme. Das ist, und dann kann man es auch im Fernsehen nicht sehen. Augenblick.
Nein, konkret interessiert mich Ihre Beurteilung, wie der einfache Bürger mit der Normalvorstellung von Toleranz und Intoleranz aus seinem Lebensumfeld, wie er damit umgehen soll, wenn er die Migrantenströme in Bezug auf Toleranz, Intoleranz und die politischen Headliner dieser ganzen Entwicklung zu beurteilen hat. Wo liegt die Priorität der Toleranz, die Priorität des einfachen Bürgers, hier zu helfen, bis die Intoleranz derjenigen so gewachsen ist, dass die Toleranz verschwindet, klarerweise, das ist auch immer der Fall, oder sollte nicht die politische Verantwortlichkeit dabei andere Sprachen erlernen?
Ja, aber das ist genau einer der Punkte, die ich jetzt aus der Hüfte nicht beantworten möchte. Das ist sehr vielschichtig und kompliziert. Ich persönlich sehe nicht die großen Migrantenströme, wenn man die Zahlen sich anschaut, etwa die Migrantenströme, die in Deutschland oder in Österreich fließen, im Vergleich zu denen, die in der Türkei fließen. Das ist alles wesentlich andere Größenordnungen. Aber in der Tat ist es natürlich in einer Gesellschaft wie der unseren auch wichtig, darauf zu achten, wie sind die Lebensbedingungen der Menschen hier. Ich habe das ja am Ende meines Impulsvortrags auch gesagt. Sobald Menschen das Gefühl haben, dass ihre Lebensbedingungen, ihre Lebensumstände gefährdet sind, bedroht werden, mehr oder weniger signifikant. Das muss gar nicht der Fall sein, dass sie es tatsächlich sind. Sobald das so wahrgenommen wird, wird es schon kritisch mit der Toleranz. Toleranz ist dann einfach und easy. Das war das erste Gedicht, glaube ich, das Toleranz als die Tugend der Wohlhabenden oder so ähnlich, ja. Dann ist es okay, solange es mir super geht und mir nichts fehlt und ich mir alles, jeden Wunsch erfüllen kann, ja, sollen die ruhig leben, wie sie leben, ist ja alles okay, ist ja kein Problem. Ja, aber
das war ja auch in den 80er, 90er Jahren, ne?
Ja, okay, wobei die Kritik oder die Problematik mit den sogenannten Gastarbeitern relativ früh dann aufgekocht wurde. Ja, als die ersten keine Gastarbeiter mehr sein wollten, sondern da bleiben wollten und ihre Familien nachgeholt haben.
Da gibt es ja politische Interessen, die dahinter stecken. Und so. Die philosophischen der Toleranz müssen ja doch nicht deckungsgleich sein, oder?
Richtig, ja, klar. Die Politik hat im Zweifel eine andere Rationalität und andere Interessen.
Bitte sehr, der Herr. Dann Sie.
Herr Pinter, ich habe folgende Frage. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese soziale Ungleichheit wirklich immer absolut auslösend ist. Ich bringe hier als Beispiel den Iran zum Beispiel. Im Iran gibt es eine Machtschicht von vielleicht 1.000 bis 2.000 Leute, die das ganze iranische Volk mehr oder weniger dominieren. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Iranerinnen gerne in Chador herumläuft und ich glaube nicht, dass sie nicht gerne westliche Musik hören würden und. Das heißt, eine ganz kleine Schicht beeinflusst sozusagen, ohne hier speziell auf die sozialen Ungleichheiten einzugehen, die eklatante Gesellschaft. Also dasselbe haben Sie zum Beispiel bei den Khmer, ja, also die Killing Fields, wo eigentlich auch einige wenige, in Summe waren das angeblich 150 Leute, die ein ganzes Volk beherrscht haben und Millionen Leute umgebracht haben. Wie funktioniert, wie passt das zusammen?
Das passt überhaupt nicht zusammen, weil natürlich der Iran keine tolerante Gesellschaft ist, dass Diktaturen, in denen Leute unterdrückt werden von einer kleinen Klasse, dass man das zwar schafft, die Leute mehr oder weniger auf einem Level zu halten, aber es hat mit Toleranz nichts zu tun, sondern das ist eine aufgezwungene Gleichschaltung. Aber Toleranz hat mehr mit einer ethischen, moralischen Haltung zu tun. Aber dafür ist der Iran für mich kein probates Beispiel. Ja, das schon. Ne? Und soziale Ungleichheiten gibt es im Iran natürlich auch. Das Gefälle zwischen der Herrschenden, ja, gibt es schon. Ja. Und wie es auf der Ebene des gemeinen, Anführungszeichen, gemeinen Volkes ausschaut, dass alle, die alle mehr oder weniger unter der gleichen Knute stehen, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob Sie sich da besser auskennen, wie die Leute untereinander zueinander stehen, das weiß ich nicht.
Es ist vielleicht, um die Diskussion nach Österreich zu bringen, hier ein Zitat von Egon Friedell angesagt, Psychiater in Österreich, Sie können sich vielleicht erinnern. Er hat gesagt, es ist eine psychologische Tatsache, dass Toleranz dem Durchschnitt der Menschheit ganz wesensfeindlich ist. Sagt der Psychiater der Nation. Im aufgeklärten, vermeintlich aufgeklärten Österreich.
Ja, da ist natürlich auch was dran. Das ist so eine These, die auch in der Gehirnforschung vertreten wird. Wir wachsen auf in einem bestimmten kulturellen Setting, wir adaptieren bestimmte Werte, Weltbildvorstellungen, Überzeugen und so weiter, die wiederum mit Wittgenstein formuliert, sozusagen zu unserem Weltbildhintergrund gerinnen. Und mit diesem Weltbildhintergrund, der für uns selbstverständlich ist, der gar nicht mehr reflektiert werden muss oder generell auch nicht reflektiert wird, gehen wir an die Welt heran. Und das ist der Maßstab für unser Wahrnehmen, für unser Denken, für unser Urteilen, Beurteilen, Verurteilen. Und wir glauben alle, mehr oder weniger, so wie ich denke, denkt man richtig. So wie ich denke, denkt man normal. Und die Maßstäbe von vernünftig, unvernünftig, richtig, falsch, gut, böse und so weiter, das ist alles selbstverständlich. Und wenn mir jetzt etwas begegnet, das dieser Erwartungshaltung nicht entspricht, ist die Abwehrhaltung die eine natürliche einerseits. Ne? Andererseits übt es natürlich immer auch eine Faszination aus, weshalb wir auch gerne woanders hinfahren und uns dieser Faszination hingeben, aber in den eigenen Lebensumstellungen wollen wir es lieber so, wie wir es gewohnt sind.
Gleich sind Sie dran. Ich muss jetzt nur Nietzsche ziehen, der gesagt hat, Toleranz ist ein Beweis des Misstrauens gegen ein eigenes Ideal. Ne? Man argumentiert finden rum.
Ja, aber das ist genau das, was ich vorhin sagen wollte. Das eigene Ideal erlaubt eigentlich keine Toleranz. Ne? Das eigene Ideal heißt, dazu stehe ich, das vertrete ich und Punkt, das ist richtig und aus. Und Toleranz ist etwas, das eigene Ideal verwässert, verweichlicht, in Frage stellt und ja, ist ein Ausdruck philosophischer Schwäche.
So ist es, unser Nietzsche. Bitte.
Dort möchte ich anschließen. Wenn wir in der europäischen Kultur alle die Toleranz leben, gehe ich davon aus, dass unsere Kultur in kurzer Zeit eine völlig andere wird und wir unsere Werte, die wir für hunderte Jahre entwickelt haben, sich radikal ändern werden und daher zu einem inneren Konflikt führt.
Also zunächst mal ist kultureller Wandel ja etwas, was beständig passiert. Interessanterweise stammen die wichtigsten Toleranzkonzepte ja gerade aus unserer europäischen Tradition. Der wichtigste Ansatz war eben in der Zeit der Konfessionskonflikte im 16. Jahrhundert fortfolgende. Da wurden diese Toleranzkonzepte entwickelt, sodass Toleranz ein ureigener westlicher Wert ist, gewissermaßen. Aber es ändert nichts daran, dass die Toleranz als Tugend und als Wert eben in dieser Paradoxie drin steckt. Und diese Paradoxie ist die, dass die Toleranz dann, wenn sie auch das toleriert, was diesen Wert selbst der Toleranz in Frage stellt oder dem feindlich gegenüber steht, sozusagen selbstmörderisch wird. Das ist die Paradoxie. Und die Frage ist eben die, wie kann man genau diesen Punkt sozusagen austarieren? Was heißt es gerade auch in einer Welt, die sich natürlich extrem verändert hat? Um das Jahr 1900 herum hat die Weltbevölkerung erstmals 1 Milliarde überschritten. Wir sind jetzt bei 7,3 Milliarden und in ungefähr 8 Jahren werden es 8 Milliarden sein. Es wächst mindestens auf 9 oder 10 Milliarden. Die technologische Entwicklung, wenn Sie nur die letzten 30 Jahre Revue passieren lassen, das ist gigantisch, was passiert ist und was sich alles verändert hat. Und damit verändern sich natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass diese Toleranzkonzepte unter anderem auch eine sozusagen evolutionäre Reaktion waren, eine evolutionäre soziokulturelle Reaktion auf neue gegebene Bedingungen. Eben die unterschiedlichen christlichen Konfessionen.
Ist es eine Reaktion auf eine erste Stufe der Globalisierung?
Jetzt bleibe ich mal bei den Konfessionen. Wie machen wir jetzt weiter miteinander? Es gibt gerade bürgerliche, wirtschaftliche Interessen. Die wollen Handel treiben, die wollen Geld verdienen. Und wenn wir jetzt ständig uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, Gott mit uns, dann wird das schwierig. Also müssen wir zumindest mal in der Kooperation, im möglichen Handel mit den anderen Konfessionen uns zur Toleranz durchringen. Du bist zwar als Protestant ein ganz böser und schlecht und was du machst, ja, aber ich ertrage dich und ich treibe Handel mit dir. Ja, und vielleicht sind wir heute auch vor einer Situation, dass wir konfrontiert mit neuen Gegebenheiten, neuen Bedingungen, auch neue soziokulturelle Konzepte entwickeln müssen, die diesen gigantischen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind und konfrontiert sein werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, besser entsprechen. Wie die konkret im Einzelnen ausschauen werden, das ist für mich entwicklungsoffen.
Bitte.
Ja, Herr Moers, ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Schönwettertugend, wie Sie Toleranz ja auch schon so bezeichnet haben. Und ich habe jetzt meine Frage schon fünfmal geändert, weil es mit den Begrifflichkeiten ja wirklich so schwierig ist. Ich versuche es trotzdem. Also Sie haben ja gesagt, auch aus dieser Sozialisierungsumgebung, aus der jeder Mensch kommt. Für mich ist dann dieses Konstrukt Toleranz eigentlich was Unmenschliches, also was keiner in sich drinnen hat. Wie beurteilen Sie das, beziehungsweise auch jetzt Richtung Österreich? Oder wie kann man Menschen dazu bringen, das sozusagen von ihrer Sozialisierung raus zu einem toleranteren Menschen werden? Wie kann man das auch vielleicht in der Bildungslandschaft irgendwie mehr darstellen? Wenn man jetzt rein in der Bildung vorstellt, ist der Lehrer wieder, der auch sozusagen sozialisiert. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, okay. Ich hoffe. Also zunächst mal zum Begriff Schönwettertugend. Ich muss natürlich in so einem Ankündigungstext auch ein paar Keywords setzen, damit die entsprechende Signal- und Werbewirkung hat ja funktioniert. Und die andere Sache, nein, ich glaube nicht, dass Toleranz etwas Unnatürliches ist. Ich gehe aus, Philosoph, von einem Konzept von Immanuel Kant in einer seiner kleineren Schriften. Die Frage, was ist der Mensch, steht ja für ihn an oberster Stelle der Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung. Und in diesen Kontexten beschreibt Kant, dass wir Menschen einen unauflösbaren Antagonismus ausprägen oder von einem unauflösbaren Antagonismus geprägt sind. Und das ist der Antagonismus der ungeselligen Geselligkeit. Wir sind einerseits ungesellige, egoistische Lebewesen, die dazu neigen, ihre egoistischen Interessen auf Kosten anderer durchzusetzen. Insofern haben Sie recht. Ja, da ist die Toleranz eher nicht gefragt. Aber wir sind auch gesellige Lebewesen, die gerade dafür, dass sie ihre eigenen Interessen durchsetzen können, die Gemeinschaft brauchen. Wir sind soziale Lebewesen und wir neigen von Natur auch sehr wohl dazu, zu prosozialem Verhalten, zu altruistischem Verhalten gegenüber Mitmenschen. In erster Linie natürlich, natürlicherweise die eigene Familie, die eigene Gruppe.
Die dieselben Werte haben. Die dieselben Werte haben eigentlich.
Ja, zunächst mal ist es natürlich evolutionär gesehen genetisch definiert. Die In-Group sozusagen, die genetisch definierte In-Group. Weil wenn ich mich gegenüber meinem Bruder oder meinem Cousin altruistisch verhalte, helfe ich meinen eigenen Genen sozusagen. Auch das ist ja dieser soziobiologische Grundgedanke. Also von daher haben wir beides. Wir sind soziale Lebewesen, die auch bereit sind zu Toleranz, zu tugendhaftem Verhalten, und wir sind andererseits genau das Gegenteil. Für Kant war das genau die Grundlage, dieser Antagonismus, diese beständige Spannung, das, was Kultur überhaupt erst vorantreibt. Wenn wir nur diese geselligen Lebewesen wären, dann, schreibt er, würden wir auf ewig in einem arkadischen Schäferdasein glücklich, aber blöd dahin leben, wie die Tiere, die wir weiden. Brauchen wir auch dann nicht, ne? Brauchen wir ihn nicht. Aber diese Spannung, die treibt voran. Das ständige Vergleichen wollen. Wie heißt es dann? Dank sei der Natur für die Unvertragsamkeit, für die missgünstige Herrschsucht und Habsucht. Der Mensch will Eintracht, die Natur aber weiß besser, was er braucht. Sie will Zwietracht.
Gut, bitte sehr.
Naja, Sie haben am Ende Ihres Impulsvortrags sehr stark die Toleranz mit der sozialen Situation in Relation gesetzt. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hernimmt, steuern wir offensichtlich auf eine sehr intolerante Zeit entgegen. Ist das auch Ihre Meinung, beziehungsweise ist der Neoliberalismus, wenn man so möchte, oder diese Wirtschaftsform quasi mit Toleranz global inkompatibel? Wie sehen Sie die Situation?
Stichwort Konkurrenz.
Ja, Konkurrenz ist das eine. Also ich sehe die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch mit einer großen Sorge, was sich so entwickelt. Gegenwärtig dieses Monster IS, von dem ich momentan nicht sehe, wie es irgendwie schnell wieder beherrscht sein könnte, wobei natürlich auch irgendwelche Interessen im Hintergrund stehen, der Rüstungsindustrie und was weiß ich. Wie kann sich das alles weiterentwickeln? Ich habe vorhin Sean Ziegler schon erwähnt, und in seinem Buch Der Hass auf den Westen setzt er so an, dass er sagt, natürlich sind diese Entwicklungen, vor allem in der islamischen Welt, höchst bedenklich und bedrohlich. Und wir müssen sowas wie IS, Al-Qaida und Heiliger Krieg und so weiter auch als das behandeln, was es ist, als extreme Bedrohung. Aber Ziegler fragt auch, was könnten die historischen Hintergründe sein? Und in diesen Völkern, Ländern der Dritten Welt, gibt es zum einen die Jahrhunderte währende Tradition von Kolonialismus und Sklavenhandel, die dann nach der sogenannten Befreiung dieser Völker erstmal in den Hintergrund gedrängt wurden. Aber jetzt, so Ziegler, taucht die Wahrnehmung eben auf, dass die Völker zwar befreit sind, aber konfrontiert sind, wie Ziegler das nennt, mit einer kannibalistischen Weltwirtschaftsordnung, in der wieder sie die Ausgebeuteten sind, zugunsten der relativ wenigen reichen Nationen der Welt, die nur deshalb so reich sein können, wie sie sind, weil die so arm sind, wie sie sind. Und dass aus dieser extremen Ungleichheit natürlich eine entsprechende Unzufriedenheit und aus der Unzufriedenheit auch ein Unmut und ein Zorn entstehen kann, kann ich sehr wohl nachvollziehen. Dazu kommt, ganz kurz noch, dass gerade in der islamischen Welt soziodemografisch gesehen der sogenannte Youth Bulge existiert. Ne? Also ein hoher Anteil an vergleichsweise jungen Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren. Und es ist bekannt, bestens belegt, dass gerade junge Männer, die für sich keine Perspektive sehen, ein Leben zu führen, wie sie es sich vorstellen, und die gleichzeitig die Wahrnehmung haben, es liegt nicht an mir und meinem fehlenden Fleiß, meinen fehlenden Talenten und meiner fehlenden Bildungsbereitschaft und so weiter, sondern es liegt an den ungerechten Verhältnissen, dass junge Männer eher dazu neigen, sich radikalen Gruppierungen anzuschließen, offen sind für diese Rattenfänger, die ihnen alles Mögliche versprechen, Zugehörigkeit, Erfolg, Selbstwirksamkeit, Macht. Das halte ich für eines der ganz großen Probleme.
Ich habe jetzt nicht so sehr den IS oder sowas gemeint, sondern durchaus unseren Kulturkreis. Ich glaube, dass auch in der westlichen Kultur die Entsolidarisierung in den letzten 15, 20, 25 Jahren enorm fortgeschritten ist, dass wir die zunehmende Ungleichheit haben, das heißt nicht nur im IS oder sonst irgendwo, sondern in der letzten Endes dominierenden, die Welt dominierenden auch Wirtschaftsideologie, da eine enorme Frustration und Intoleranz in sich drinnen ist jetzt.
Ja.
Die sich auf die ganze Welt quasi dann drüber stülpt, weil das als die Mächtigen quasi das sagen.
Ja, das sind so die Strukturen, die fraktalen Strukturen, die sich in einer anderen Größenordnung wieder ähneln. EZB-Präsident Draghi hat im Rahmen der Einweihung des neuen EZB-Palastes in Frankfurt gesagt, dass dieser Palast ein Sinnbild dafür ist oder ein Symbol dafür ist, was Europa gemeinsam erreichen kann. Meine Rückfrage würde lauten, wofür sind dann 50% Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien Symbol und wofür offizielle Zahlen der EU-Kommission über 120 Millionen Menschen in Europa, die armutsbedroht sind bzw. von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das sind bedenkliche Entwicklungen.
Bitte. Ja. Ungerechte Verhältnisse ließen sich ja eigentlich beseitigen. Die Welt hätte genug für alle. Tragisch ist aber, dass es ja auch Verhältnisse gibt, die nicht zu beseitigen sind. Sie haben vorhin China angesprochen. Da gibt es bald einige zig Millionen junge Männer, die frustriert sind oder sein werden, weil sie keine Chance haben, eine Frau zu bekommen. Und in Indien wahrscheinlich nicht viel weniger. Und es gibt ja Fachleute, die meinen, das ist überhaupt die größte Bedrohung des Weltfriedens, die Existenz dieser Situation.
Ja. Das wurde ja auch im Stripmoment des arabischen Frühlings herausdefiniert, ganz klar.
Ja, klar. Also natürlich ließe sich auch diese Situation verändern, allerdings nicht kurzfristig. Ne? Hier müsste man natürlich eine andere Familienpolitik machen. Und dass das einer der Funken ist an diesem Pulverfass China, ja, bin ich ganz Ihrer Meinung. Das ist ein Riesenproblem, das wir viel zu sehr unterschätzen. Also diese Dimensionen, dass die jungen Männer eben Frauen, unser aller Lebenssinn, jetzt aus evolutionärer Sicht gesehen, ist die genetische Reproduktion. Das ist der ultimative Zweck unseres Daseins. Und das steckt natürlich ganz tief drin in unseren Genen, auch dieser Drang, das auszuleben und umzusetzen. Und wenn das nicht möglich ist, dann werden Männer im Zweifel aggressiv.
Ich möchte ein Sprichwort von Albert Schweitzer umdrehen in diesem Zusammenhang, der gesagt hat, echte Toleranz ist nicht möglich ohne Liebe. Genau, Albert Schweitzer, bitte.
Und zwar muss ich nochmal kurz auf die Beantwortung im zweiten Teil meiner Frage zurückkommen oder darum bitten. Als ich vorher ein bisschen beim Kant dann abgetaucht sind, aber der Herr Kant ist schon tot und darum frage ich jetzt Sie, dass Sie vielleicht da nur in Richtung von dem Bildungssystem auch in Österreich.
Ach, Entschuldigung, ja klar.
Also die Richtung, wie man vielleicht zu einer toleranteren Gesellschaft auch beitragen kann, indem schon längst fällige Reform bei uns passieren könnte.
Ja, also das trifft jetzt einen ganz konkret und aktuell einen sehr bunten Punkt. Einerseits bin ich der Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel ist oder sein müsste. Und zwar von der frühkindlichen Bildung angefangen. Interkulturelles Lernen, globales Lernen. Ich bin der Überzeugung, dass wir viel mehr Philosophieren wagen müssten in den Schulen, um Kindern auch diese reflexiven Kompetenzen nicht beizubringen, sie einüben zu lassen. Wäre für mich ein echter Schlüssel. Tatsächlich erlebe ich jetzt in den aktuellen Verhandlungen Pädagoginnenbildung neu, die Neuentwicklung der Curricula für die dann 8-semestrigen Bachelorstudiengänge und so weiter, dass alle diese Elemente, die im engeren oder weiteren Sinne persönlichkeitsbildenden Elemente, Philosophie, politische Bildung, Religionspädagogik, Ethik und so weiter, zur Unerkenntlichkeit marginalisiert werden. Es ist für mich persönlich eine echte Katastrophe, was da stattfindet. Mit welchen mittel- und langfristigen Folgen das verbunden sein wird, ist im Moment nicht absehbar, aber ich sehe es mit Grausen, was momentan passiert. Es wäre eigentlich genau das jetzt in brisanten und prekären Zeiten das, was wir brauchen, entsprechende Kompetenzen auszubilden. Aber ja, es ist leider nicht so.
Zufrieden?
Danke. Ja, zufrieden kann man mit der Antwort nicht sein. Ja.
Tolerieren Sie diese Antwort? Na, der erst zuerst dran, dann Sie bitte.
Ich wollte noch einmal auf Europa zurückkommen und bei aller Toleranz nicht der Meinung, dass wir eine Entwicklung erlebt haben, die zum Negativen verläuft. Ich bin überzeugt davon, dass die wahnsinnig kurzer Zeit Jahrhunderte vorher egalisiert haben und viel dazu beigetragen haben, dass wir heute in der Situation sind, in der wir sind. Und diese soziale Marktwirtschaft, auf die Europa ja stolz sein kann, wo findet sie ein ähnliches Modell in der Welt? Das heißt, warum verstecken wir uns hinter dem, was Europa sich angedacht hat, und schauen auf IS oder sonst wo gebannt hin? Bildung, ich sehe das also nicht so negativ, es ist auch eine Bildungsrevolution im Gang. Schaut die Universität, die jungen Leute an. Also ich sehe das nicht so negativ.
Naja, also zum einen stimme ich Ihnen natürlich zu, dass sich in Europa etwas entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, das sehr begrüßenswert ist und auch verteidigenswert ist. Aber ich sehe auch, dass diese Entwicklungen Europas bedroht sind. Wenn es ist natürlich alles eine Sache, die noch kontrovers diskutiert wird, aber als konkretes Beispiel diese Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP oder TTIP oder wie Sie es nennen, ich halte das für einen großen Generalangriff nicht nur auf Verbraucherinnen und Verbraucherrechte, sondern auf die Demokratie in ihren Grundlagen. Und das ist für mich auch einer der Punkte, wo ich sage, ja, wir sollten unsere Werte verteidigen, aber dafür auch einstehen. Und das nehme ich im Moment nicht so wahr, dass die politische Elite und auch die wirtschaftliche Elite daran interessiert sind, in erster Linie die Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft beizubehalten, sondern ich sehe gerade auf der Makroebene eher eine Politik zugunsten der Konzerne, und zwar der Global Players. Und unter dieser Politik werden längstens mittelfristig auch mittelständische Betriebe, mittelständische Wirtschaft und die Kleinen sowieso entsprechend zu leiden haben. Davon bin ich überzeugt. Und ich denke, dass wir dagegen sehr wohl opponieren sollten. Ich bin nicht einverstanden mit Sachen, wie sie in Frankfurt blocken bei gewalttätige Demonstrationen und so weiter. Aber dass es wichtig und wesentlich ist, genau im Sinne der Verteidigung der Werte gegen diese Politik zu opponieren, davon bin ich überzeugt.
Darf ich das insofern unterstreichen, als ich verweise auf Sean Ziegler noch einmal, der ein neues Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Verändern wir die Welt. Und das ist genau auch sein Ansatz, zu sagen, wer kann denn hier Veränderungen vornehmen in diese Richtung, die Sie besprochen haben, Herr Moers. Und er kommt auf die Zivilgesellschaft und er kommt darauf, auf unsere Strukturen, auf unsere demokratischen Strukturen. Wir haben diese Möglichkeit, hier im Rahmen unserer Verfassung etwas zu ändern. Er schließt sein Buch mit dem ersten Satz aus der Deklaration der Menschenrechte, was im Grunde genommen nichts anderes heißt wie ja, Brüderlichkeit etc. Ja? Bitte.
Für mich stellt sich noch die Frage, wie zuerst immer der Begriff IS gefallen ist.
Da haben Sie gesagt, Kolonialisierung und verschiedene Aspekte, die dazu führen. Aber warum wird dort dann Kulturgut, was etliche tausend Jahre alt ist, zerstört? Da muss noch was anderes dahinter sein. Es wird nur diese Veränderung oder Beherrschung dieser Menschen, das ist das eine. Und das andere ist dann, für mich stellt sich in der Technik zum Beispiel immer wieder die Frage der Toleranz, und wenn die überschritten wird, dann gibt es einen Crash. Das ist eigentlich in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch so, dass wenn eine Toleranz nicht mehr gegeben ist, dass dann irgendetwas kommt, wo der Untergang da ist.
Ja. Also diese Toleranz im Sinne von Spielraum, Belastbarkeitsgrenzen und so weiter, sehe ich natürlich auch. Ja? Also die Gefahr, dass es hier zu unglaublichen Eskalationen kommen kann, die überhaupt nicht mehr beherrscht werden können, ja, sehe ich. Und habe einen Riesenhorror davor, mit Blick auf meine Kinder, auf meinen Enkel und so weiter. Was heißt das alles, wenn wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg irgendwie im globalen Maßstab nachzeichnen. IS, also ich sehe diese Problematik, das kann man nicht so auf ganz wenige Ursachen zurückführen. Die Geschichte ist natürlich Jahrhunderte alt. Konkret jetzt, was diese Radikalisierung in der islamischen Welt anbelangt, spielen verschiedene Komponenten für mich eine Rolle. Eben diese vergleichbare Armut, dann aber auch, ich sage es jetzt mal hoffentlich provokant, völkerrechtswidrige Angriffskriege auf Afghanistan, auf den Irak, die natürlich entsprechende Gegenreaktionen auslösen. Sie glauben nicht, welche Wirkung Bilder wie die vom Abu Ghraib, von diesem Gefängnis, wo es zu massiven Übergriffen von US-Personal auf muslimische Gefangene gekommen ist, in der muslimischen Welt bedeuten, wenn da eine Frau einen am Boden liegenden, nackten Muslim an der Leine hält. Es gibt keine mögliche schlimmere Beleidigung für einen Muslim. Und das hat natürlich entsprechende Wirkungen und Nachwirkungen. Ich denke, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass diese sogenannten Dschihadisten und die Radikalen Wahnsinnige sind, die in ihrem religiösen Wahn glauben, dass sie diese Kulturgüter, die Uralten, zerstören müssen, weil das ja Götzenbildnisse sind. Das ist der Hintergrund, der religiöse Hintergrund, dass es Götzenbildnisse sind, und der Islam ist eine monotheistische Religion und es gibt keinen Gott außer Gott. Das ist das Glaubensbekenntnis, das islamische, oder ein Teil davon. Dann heißt das, dass diese ganzen Götzenbilder natürlich zu zerstören sind. Das ist der Wahn, der dahinter steckt.
Bitte Mikrofon zu warten, wenn Sie noch was nachsagen wollen. Bitte.
Ich beantworte die Frage. Ja, Islam hat es immer gegeben, aber ich glaube, wir müssen ganz vorsichtig sein. Es gibt nicht den Islam. Der Islam ist eine unglaublich heterogene, vielschichtige Religion. Der Dar al-Islam, das Haus des Islam, ist so riesig mit so vielen Zimmern, dass die in einem Zimmer leben, behaupten, dass was die im anderen Zimmer machen, hat mit Islam überhaupt nichts zu tun. Es ist ein riesiges Spektrum. Und wir sollten nicht glauben oder uns auch von unserer Propaganda nicht einreden lassen, dass diese Gruppe der sogenannten Salafisten der Islam sind oder ein Sinnbild dafür, für diesen monolithischen Block des Islam. Salaf heißt so viel wie die Altvorderen, und der Anspruch dieser Salafisten ist, dass sie zurückgehen, back to the roots, zu der Art, wie Mohammed und seine Gefährten gelebt haben. Was natürlich auch alles hochinterpretativ ist und historisch schwierig. Ja, das ist eine Gruppierung, die sich aus einer islamischen Rechtsschule heraus entwickelt hat. Wahhabismus steht im Hintergrund, Saudi-Arabien. Also ganz konservative, erzkonservative, reaktionäre Schiene, Spielart des Islam. Aber es ist nicht der Islam. Und dass die zu solchen Wahnsinns Taten fähig sind, aufrufen und die durchführen. Ja, es ist furchtbar. Gar keine Frage.
Kurz zur technischen Komponente des Begriffs Toleranz. Es gibt ja diesen absurden Ausdruck der Toleranzdosis, nicht, was nicht die Toleranz an sich misst, sondern die maximale Strahlenbelastung, die ein Mensch aushält. Also es gibt durchaus auch Definitionen aus dem Technischen, die nicht sehr menschenfreundlich sind. Ne? Der Erwin Ries zum Beispiel, einer der besten Romanciers Österreichs, schreibt ja in einem seiner Bücher, er verwendet das Wort Toleranz nur noch als Bezeichnung für die Abweichung einer Waage vom Normwert. Aufgrund der Definitionsproblematik.
Aber ja, bitte. Aber so kann man es auch im Hinblick auf kulturelle Normen verwenden. Es gibt kulturelle Maßstäbe, Normen, Wertvorstellungen. Und wie weit kann man von dieser Norm abweichen, dass es noch tolerabel ist?
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Bitte, Sie sind dran.
Ich habe noch eine Frage zur Gestaltung des Verhältnisses zwischen westlicher Welt und Islam. Ich glaube, eine Grundproblematik liegt doch auch darin, wir in der westlichen Welt haben die Aufklärung gehabt, etwas Vergleichbares hat es im Islam nie gegeben.
Aber die Aufklärung, wie sie in Europa stattgefunden hat, hätte vermutlich nicht stattgefunden ohne ganz massive und starke Impulse aus der islamischen Welt. Ibn Rushd und Averroes, also es waren muslimische Philosophen, die ganz wichtige Stichworte gegeben haben. Und die Zeit einer Hochkultur in Spanien und anderswo, dass das alles wieder unter die Räder gekommen ist, hat auch etwas mit der Kolonialpolitik zu tun, vom historischen Hintergrund her. Und dass der Islam sich zurückentwickelt hat in vielen Regionen der Welt Richtung Steinzeit, Steinzeit ist übertrieben, aber zumindest mal Mittelalter. Ja, ich finde es tragisch. Aber dass diese Religion nicht auch das Potenzial hat oder hätte, sich ganz anders zu entwickeln, das glaube ich nicht. Mhm. Natürlich berufen sich auch die Salafisten auf den Koran und so weiter. Aber ich kenne etliche Muslime, die auch in der PH studieren. Ich war vor kurzem mit einer Gruppe in der neuen Moschee und habe dort mit einem konvertierten Österreicher gesprochen, der mittlerweile Islamlehrer ist. Die leiden alle massiv darunter, unter dieser Interpretation von Islam. Und man bezieht sich in dieser radikalen Welt auf ganz bestimmte Suren, die rausgepickt werden und die im Sinne dieses sogenannten Dschihad interpretiert werden können, nicht mal müssen. Und das ist dann die Legitimation.
Ist das Alte Testament ja auch sehr anschaulich. Ne? Ja. Bitte, Sie sind dran zuerst.
Ich habe noch keine einzige Frau gefragt. Was ist hier los?
Ja. Ich glaube, es gibt einen Maßstab für Toleranz, das werden.
Ja.
Das wären die Menschenrechte. Oder, ich meine, Basis ist auch Solidarität, wie Sie schon angeführt haben. Und in der christlichen Religion heißt es halt dann Nächstenliebe. Aber letzten Endes wäre das eine gute Basis daran, Toleranz zu messen. Ich habe aber noch ein anderes Anliegen, weil der 1. April nicht mehr weit ist. Toleranz kann auch zum Massenphänomen werden, wenn zum Beispiel Conchita Wurst in Eurovision singt, dann sind plötzlich alle Menschen tolerant und finden das großartig, weil das vielleicht ein fescher Mann oder Frau ist oder und weiß ganz
gut, was man ist, genau, ne?
Eine Leistung bringt. Dann ist man sofort tolerant. Und ich hätte noch gern eine Stellungnahme von Ihnen, wenn ich mir vorstelle, 1300 Konzerne decken 82% der Weltwirtschaft ab. Was halten Sie von TTIP? Ich sehe das als große Gefahr für die Demokratie.
Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, und ich sehe es ganz genauso. Es ist für mich eine große Bedrohung. Aber zum Stichwort Menschenrechte, so als Basis eines Overlapping Consensus für ein gemeinsames Ethos oder sowas. Die Entstehungsgeschichte der Menschenrechte, der Konvention, ist ganz klar eine westliche Tradition. Die Inhalte der Menschenrechtskonvention stehen in einer kantischen, lockschen Tradition über die französische Revolution, die amerikanische Verfassung bis hin zur Menschenrechtskonvention. Was deshalb auch unter anderem zur Folge hatte, erstens, dass asiatische Länder gesagt haben, die UN-Menschenrechtskonvention ist nichts anderes als ein subtiles Machtinstrument des Westens, um seine Wertvorstellungen zu universalisieren. Und in der islamischen Kultur gibt es mindestens zwei Menschenrechtskonventionen, Kairoer Erklärung und die andere, weiß ich nicht, wo die Kairoer Erklärung ist, die umfassendere und berühmtere, wo ganz klar deklariert ist, die UN-Menschenrechtskonvention ist ein völkerrechtlich verbindliches Instrument, solange und soweit die Regelungen der UN-Menschenrechtskonvention mit dem Koran kompatibel sind. Sobald Konflikte entstehen zwischen UN-Menschenrechtskonvention und Koran, ist der Koran als das Wort Gottes ganz eindeutig höher gerankt. Ja? Das Wort Gottes, darüber geht nichts hinaus. Ja. Also von daher, ja, die Idee ist natürlich da und wird auch diskutiert, aber und dann natürlich die Frage, die einzelnen Artikel der UN-Menschenrechtskonvention, bestimmte Rechte muss man ja auch interpretieren. Was heißt das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Was heißt das Recht auf Bildung hier? Was heißt das Recht auf Bildung in Nigeria? Ja, das wird überall natürlich anders interpretiert und muss anders interpretiert werden.
Gut. Die letzten drei.
Ich bestehe auf eine Frau.
Ja. Würden Sie kurz als Gentleman das Mikrofon rüberreichen?
Ich hoffe, es war kein Rotwein.
Bitte.
Es heißt ja, dass Frauen toleranter sind als Männer. Ich würde mich fragen, ist das wissenschaftlich belegt oder nicht? Oder sind es Untersuchungen? Und wenn, ich bin der Ansicht und sage, aber
also, ich glaube, man kann es höchstens so im statistischen Mittel kann man sagen, dass Frauen empathischer sind, also ein besseres Einfühlungsvermögen haben und auch bereiter sind, tolerant zu sein. Es hat wiederum nach meiner Überzeugung etwas mit Evolution und Evolutionsbiologie zu tun und dem Erfordernis für Männer in diesen explorativen Konkurrenzkampf mit anderen Männern einzutreten, denn in der Natur herrscht Damenwahl, jedenfalls bei Lebewesen, die sich in der Art sexuell fortpflanzen, wie wir es tun. Ja, es herrscht Damenwahl. Schiller, ne? Wer ein holdes Weib errungen, stimme in den Jubel ein. Aber ich muss es erstmal erringen. Aber das will der auch. Und der auch. Und zwar dieselbe. Also muss ich in diesen explorativen Kampf einsteigen. Und das hat dann zur Folge, dass Männer wahrscheinlich weniger duldsam sind.
Und Lysistrata, wissen wir auch, hat auch nur begrenzt funktioniert, ne?
Richtig, ja.
Also, ja. Okay. Soweit so gut? Bitte. Sie und dann noch Sie und dann angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ja? Reden Sie bitte ins Mikrofon. Ins Mikrofon sprechen, danke.
Im Islam scheint es problematisch zu geben, dass das Wort Gottes ins Volk passt.
Also unverrückbar ist. Und damit ändert sich die Grundstruktur dieser Religion nicht. Das ist also sicher Problematik. Es ist gleichzeitig nicht ein religiöses Buch der Koran, sondern es ist auch vor allem eine Richtlinie, wie das Leben auszurichten ist. Es gibt Regeln drinnen, wie die Beute aufzuteilen ist in einem Krieg zum Beispiel und ähnliches. Und eine ganze Reihe von Regelungen aus den Hadithen, die einfach ganz stark ins Leben eingreifen. Und soweit sich die Gläubigen nicht eine gewisse Selbstständigkeit selbst errungen haben, ist die Religion eigentlich sehr strikt.
Nein. Zum einen nochmal, es gibt nicht den Islam. Es gibt alleine in der sunnitischen Tradition 4 große Rechtsschulen, die ziemlich weit auseinanderdriften, auch in Grundlagen. Der Begriff Fundamentalismus kommt woher? Aus dem Christentum. Ende des 19. Jahrhunderts ist in Amerika also der Bible Belt, eine Zeitschrift erschienen, The Fundamentalists. Und der Anspruch dieser Fundamentalisten war, dass die Bibel wörtlich auszulegen ist und eben dem Buchstaben nach auszulegen ist, Altes Testament wie Neues Testament. Also dieses Phänomen, dass das Wort Gottes unverrückbar ist, kennt man im Christentum sehr wohl auch. Im Koran ist es nicht so, dass alle der Überzeugung sind, das Wort Gottes ist unverrückbar. Was schon damit zusammenhängt, dass der Koran über den Erzengel Gabriel, den Propheten, im Altarabischen offenbart wurde. Das Altarabische hat aber jetzt das Phänomen, dass es in der Schrift keine kurzen Vokale kennt. Und das hat wiederum zur Folge, dass viele Begriffe, die im Altarabischen dort stehen, gar nicht eindeutig zu definieren sind. Das heißt, ich muss erst im Kontext von Sätzen oder Satzzusammenhängen erschließen, was heißt diese Buchstabenfolge da an der Stelle. Der Koran ist hochgradig interpretativ. Und natürlich die frühen Rechtsschulen in der sunnitischen Tradition waren ausschließlich Männersache. Und wenn ausschließlich Männer in einer konservativen Kultur für sich in Anspruch nehmen, wir dürfen diesen Text auslegen und verbindlich interpretieren, ja, dann dürfen uns die Ergebnisse nicht wirklich wundern, was da rauskommt, etwa im Hinblick auf Frauenbild und so weiter. Es gibt heute auch, genauso wie im Christentum, eine sogenannte historisch-kritische Forschung. Und diese historisch-kritische Forschung versucht sowohl den Koran und seine Suren als auch die Hadithen des Propheten eben im historischen Kontext zu analysieren. Was bedeutet diese Sure, diese Aussage vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse damals, also irgendwelche militärischen Erfordernisse oder sonstige gesellschaftliche Erfordernisse? Der Mohammed hat ja immer ruckzuck von Gott genau das offenbart kriegt, was er gerade gebraucht hat, als politisches Instrument. Der war ziemlich folgsam.
Darf ich kurz unterbrechen? Europa und der Islam ist eine Veranstaltung hier in diesem Hause am 20.04. Da können wir das Thema weiterführen. Ja? Zu Gast ist Michael Weniger, Mitglied des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Gastgeber ist niemand weniger als unser Bürgermeister, Herr Luger. Aber hier kommt die letzte Frage des heutigen Abends, bitte. Mikrofon einschalten, bitteschön.
Ha. Gut. Keine Frage eigentlich oder eine Bemerkung oder eine Empfehlung, wie auch immer. Bis jetzt hat Publikum auch nicht das Thema Identität berührt. Identität und Toleranz kann auch sehr gut zusammenhängen, denke ich. Macht ja Sinn, kennen Sie vielleicht.
Ja.
Bin ich sehr begeistert dafür, seine Gedanken in dem Buch, was ich gelesen habe, Identity and Violence. Also ein klarer Widerspruch an das Buch Clash of Civilizations. Also es sagt einfach, warum keine Kulturkampf geben wird. Auch weil, okay, sie stehen für Islam oder was immer, sie stehen für Hinduismus, sie sind sehr eigentlich fanatisch dabei. Aber wir sind zwei Männer, wir sind zwei Väter, also wir haben Kinder. Wir mögen Fußball. Wir haben eine Fußballidentität. Wir mögen dieselbe Musik. Wir stehen für dieselbe Getränke. Oder eher nicht. Wir mögen keinen Alkohol, war immer. Wir sollten eher kategorisieren, aber wir sollten die Kategorien extrem erweitern.
Okay, danke. Also.
Das ist ein Gedanke von Abbas der Seen auch.
Ja, ja, klar, klar. Und Sie haben Huntington erwähnt, Clash of Civilizations, bei ihm schaut das ja anders aus. Huntington stellt ja die Frage, brauchen Menschen Feinde? Und seine Antwort lautet, ja, ohne wahre Feinde keine wahren Freunde. Wenn wir nicht hassen, was wir nicht sind, können wir nicht lieben, was wir sind und so weiter. Und er definiert halt Identität und Identitäten als Mann, als Familienvater, als Bürger eines Dorfes und so weiter. Aber die höchste mögliche Form der Identität ist nach Huntington die kulturelle Identität, die Zugehörigkeit zu einem Zivilisationskreis, wie er das nennt. Und zwischen den Zivilisationskreisen bestehen für ihn unüberbrückbare Spannungen, Gräben, die nicht zu überbrücken sind. Und wer das nicht akzeptiert, ist dazu verurteilt, an diesen Brüchen zu scheitern. Und der reklamiert für das 21. Jahrhundert den großen Clash of Civilizations. Huntington war Berater verschiedener US-Regierungen und des Pentagon, hochdotierter Politikwissenschaftsprofessor. 1993 erschien sein Aufsatz The Clash of Civilizations, Fragezeichen, in der von ihm mit herausgegebenen Zeitschrift Foreign Affairs. Was war kurz vorher passiert? In diesem Artikel beschreibt er den Islam als eine viel größere Gefahr für den freien Westen, als es die Sowjetunion jemals gewesen ist. 1989 ist die Sowjetunion implodiert. Was brauchen wir jetzt so als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die arbeitslos gewordenen NATO-Generäle?
Wir brauchen einen Feind.
Neues. Und dann erscheint zwei Jahre später The Clash of Civilizations ohne Fragezeichen und hier entwickelt er auch seine Identitätskonzepte. Sen hat natürlich einen ganz anderen Ansatz und fragt, suchen wir nicht das Trennende, sondern suchen wir das Gemeinsame? Das ist natürlich viel konstruktiver, positiver und optimistischer.
Dankeschön, Thomas Morris.
Danke sehr.
Bevor ich Sie entlasse in das gemeinsame Trinken von einem Achtel oder eines Seitels, Muslime ausgenommen, hinten an der Bar zwei kurze Andeutungen noch. Das nächste Thema am Donnerstag, 9.4. geht um Museumsdepots. Dort befinden sich nämlich 90% aller Ausstellungsstücke. Das, was Sie sehen, ist zu wenig. Es ist hier zu Gast ein Fotograf, nämlich der Stefan Ola. Und er zeigt uns Bilder aus den Depots. Eine sehr interessante Geschichte. Das ist am Donnerstag. Zur gewohnten Zeit am Montag bitte. Wo es ist im Salon extern, nämlich im Nordico bitte. Ja. Und dort gibt es auch eine Schau in die neue Ausstellung Geteilte Stadt Linz 1945 bis 1955. Also können Sie sich die schon mal exklusiv anschauen. Montag zur gewohnten Zeit, hier 19.30, da geht es um Rosi, Kurt und Conny, Menschen, die als Erwachsene lesen und schreiben gelernt haben. Dazu gibt es auch einen Film bei Festival Crossing Europe. Hören Sie sich das an, eine interessante Geschichte. Ich darf mich verabschieden und entlasse Sie mit dem schönen Satz des US-Satirikers Ambrose Bierce, der gesagt hat, Toleranz ist vor allem die Erkenntnis, dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen. Schönen Abend noch. Wiederschauen.